Genau. Wie schon gesagt, letzte Woche hat Rahel das Thema über Bitterkeit. Über ein verbittertes Herz, über Bitterkeit. Und heute geht es nicht direkt um Bitterkeit, aber ich will gerade mit dem Bitterkeitsthema einsteigen und fortfahren mit einer Person, die vielleicht der erste Anwender war von der Rahel-Lehrer Predigt. Nämlich eine Person, die genau nicht verbittert war. Eine Person, die blind war und ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. Und ich werde den Text gerade rasch vorlesen, der steht im Lukas 18, 35 bis 43. Ihr könnt mitlesen. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, sich zu ihm zu führen. Als er aber näher kam, fragte Jesus ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Und ich finde das so eine schöne Geschichte, weil da war ein Mann gewesen, der war blind gewesen, und theoretisch hätte er dort sein und sagen, wenn es einen Gott gibt, der wirklich allwissend ist, allgegenwärtig ist, dann macht er mich schon gesund. Irgendwann, irgendwo, irgendwie, vielleicht. Ja, hätte er können machen. Es hätte aber auch passieren können, dass Jesus kommt und sieht, ah, der ist blind, du siehst jetzt, und der Blind wäre völlig erstaunt und sagt, hey, was ist passiert, ich habe jetzt gesehen, und es Geschichte passiert aber nicht so. Es ist ein Zusammenspiel vom Blinden und von Jesus. Und was der Blind macht, da habe ich die 7 Schritte von der Veränderung genannt. Und das ist nicht irgendwie so ein theologischer Ausdruck oder irgendein Schema, wo in Stein gemeißelt ist, sondern das sind 7 Schritte, die ich aus dem Text herauslese, die für mich absolut Sinn ergeben. Der erste Schritt ist, dass der Blinde hat nachgeforscht. Er hat geforscht, hey, wie schaffe ich es oder wie kann ich geheilt werden? Und ich bin überzeugt, er ist losgegangen und er hat viele Ärzte besucht und hat viele Leute besucht und wahrscheinlich auch geistlich Hochstehende. Und er hat aber nicht aufgegeben, er hat nachgeforscht, hey, was bringt mich dazu, dass ich sehen kann? Und er hat nachgeforscht. Und er ist darauf gekommen, dass da ein Mensch gibt, ein Mann gibt, der heißt Jesus. Der kann mir helfen. Er hat von Jesus gehört und hat sich dem angenommen. Er hat Jesus um Hilfe gebeten. Und es heisst, er hat gerufen. Er hat geschrien, hey, Jesus, erbarm du mir, dich mir. Und letztlich hat Sascha Ernst gesagt, und ich habe das recht faszinierend gefunden, dass unser Gebetsleben vielleicht manchmal einfach zu formell ist. Manchmal einfach vielleicht so, wir sind ruhig in unserem Kämmerli und beten ganz leise für uns, so, ja, bitte Jesus, ändere doch du etwas, wenn es willst, vielleicht, irgendwann. Aber wir stehen nicht an und rufen. Ich habe mir überlegt, wenn ich das letzte Mal gerufen habe im Bett. Und ich mag mich einmal erinnern, wo ich es gemacht habe. Wirklich anstehen und Gott um etwas rufen und sagen, hey Jesus, du musst eingreifen. Und da gibt es manchmal ein bisschen Wirbel und die Leute haben gesagt, hey, bist ruhig, wir müssen hören, was der Jesus zu sagen hat. Aber der Blinde hat sich nicht abbringen lassen von seinem Umfeld. Er hat nicht gesagt, oh, okay, ja, vielleicht bin ich da ein Anstoß. Sondern der Blinde steht an und sagt, hey, weißt du was, ist mir doch gleich, wenn ihr jetzt gerade eurem Meister nicht gerade zuhören könnt, sondern hey, es ist wichtig, dass ich wieder sehe. Und er hat noch mehr geschrauen. Er hat nicht aufgegeben. Ah, ich bin da nicht so richtig. He? Er hat noch mehr geschrauen. Und er hat sich nicht abbringen lassen von seinem Umfeld. Und Jesus hat ihn zu sich gerufen. Er hat gesagt, was kann ich für dich tun? Und der Blinde hat konkret formuliert, was er will. Er hat nicht gesagt, Jesus, heil du mich. Und Jesus hat gesagt, okay, in 2 Wochen wirst du dein Bein verletzen. Es wird dir nur 2 Tage wehtun, statt 4 Wochen. Also, der Blinde hat gesagt, Jesus, ich will, dass ich wieder sehe. Und er hat konkret formuliert, ich will das und das. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir lernen können in unserem Gebetsleben. Sachen konkret formulieren. Und wir Schweizer sind schlecht in dem. Also ich bin zumindest sehr schlecht in dem. Ich tue alles so ein bisschen schwammig, so ein bisschen grossflächig formulieren, dass möglichst viele Varianten können Möglichkeiten sein, die können zutreffen, damit das Spektrum der Gebetserhöhung einfach grösser ist. Umso grossflächiger du formulierst, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebet in Erfüllung geht. Und der Blind sagt konkret, Jesus, ich will, dass ich sehe. Und er erlebt Gott. Jesus sagt, ja, dann sei gesehend. Dann sehe, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Nicht, weil die Bitte die richtige war, nicht, weil die Formulierung korrekt war, nicht, weil die Art und Weise richtig war, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Und er erlebt Gott im persönlichen Leben. Und der Blind kann nicht anders als Gott arbeiten, Gott Danke sagen für das, dass er eingegriffen hat ins Leben von ihm. Und auch da ein Punkt, wo ich mich selber oft hinterfrage, gebe ich Gott die Ehre, die ihm gebührt? Sage ich Gott Danke für das, was er macht in meinem Leben. Und oftmals sehen wir einfach viel zu klein. Sehen wir einfach, ja, da ist halt Zufall, dass das passiert ist. Oder dass die Sonne jeden Morgen aufgeht. Das ist Natur, das ist logisch, dass das funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist nicht logisch, dass eine Kugel um eine andere Kugel drüllt. Und wenn wir dieser Kugel zu nahe wären, würden wir verbrennen. Wenn wir zu weit von dieser weg sind, dann würden wir verfrieren. Für mich ist das nicht logisch, dass das funktioniert. Und das Spannende ist, dass alle Leute, die es gesehen haben, was da passiert ist, haben erkannt, dass da etwas Größeres dahinter steckt. Und haben erkannt, dass da Gott dahinter steckt. Und auch die Menschen haben angefangen, Gott loben und Gott preisen. Es ist ein Mann mutig genug gewesen, und vielleicht auch frech genug gewesen, um anzustehen und zu sagen, Ich will, dass ich geheilt werde. Und viele andere haben durch das Gott erlebt und gesehen, hey, wow, da ist ein Mann, der ist sein Leben lang blind gewesen und jetzt kann er sehen, weil Gott ihn geheilt hat. Und für das will man Gott preisen, weil er sie in der Hand hat. Und ich finde es so genial, wie die zwei Sachen zusammenspielen. Wie der Mensch und Gott zusammenspielen. Allein der Mensch, der schreit, Jesus, erbarm dich mir, macht ihn nicht sehend. Und allein Jesus, der ankommt und sagt du sollst jetzt sehen, ändert nichts in seinem Leben und schon gar nicht in seiner Umgebung. Also in seinem Leben schon. Aber in seiner Umgebung hat er wahrscheinlich, also vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, aber so wie die Geschichte da steht, ist es ein perfektes Zusammenspiel von einem, der kommt und sagt, hey, Jesus, ich habe eine Bitte an dich. Und Jesus macht den Schritt auf ihn zu und sagt, was ist dein Problem? Und mit ihm anhockt und ihm sagt, hey, dein Glaube hat dir geholfen. Und ich habe die Geschichte angeschaut und ich habe mich gefragt, wo bin ich in dieser Geschichte? Und ich habe gedacht, ja, Jesus kann ja schon mal nicht sein. Und eigentlich bin ich der Blinde, ich muss ja der Blinde sein. Also, weil viel mehr Parteien hat es ja da nicht. Also, ich bin der Blinde, okay, wie sieht das bei mir aus und so, ich bin das alles nochmal durch und so. Und dann sagt mir Gott, Marc, schau die Geschichte nochmal an. Wer bist du wirklich in dieser Geschichte? Und ich so, ja, der Blind. Und Gott sagt, nein, wer bist du wirklich in dieser Geschichte? Und er sagt, schau, du bist nicht der Blind, sondern du bist der, der vorausgeht und sich umtrüllt und sagt, bist ruhig. Mich hat das mega getroffen. Und ich musste feststellen, hey, wow, vielleicht sind nicht wir die Blinden, sondern vielleicht sind wir die, die einfach sagen, jetzt bist du mal ruhig. Ich bin doch der, der während dem Gottesdienst nicht gestört werden will. Ich bin doch der, der am Schulkollegen mit dem Alkoholproblem sagt, hey, sorry, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich bin doch der, der sagt, das Evangelium ist für alle. Aber mein Chef, der, puh. Ich bin doch der, der Gottes Möglichkeiten eingrenzt. Ich bin doch der, der komplizierte Fragen über den Glauben einschränkt mit, ja, sorry, weißt du, das ist eben ein bisschen komplizierter. Oder die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich bin doch der, der sagt, hey, weißt du, Kirche ist cool und so, aber ich glaube, für Leute wie dich, ich glaube, du passest dort nicht so drin. Wir sehen uns oft als gesund an und merken gar nicht, dass wir eigentlich die Kränksten sind. Und ich frage mich, ist unser Glaube gross genug, um alle zu empfangen? Der Schulkollege mit dem Alkoholproblem, unser Chef, der Kritiker, der Zweifler. Da, wo Menschen frei macht, ist nicht Religion, es ist nicht Gesetz, es ist nicht Kirche, es ist nicht da, wo wir es machen oder da, wo wir nicht machen sollen. Jesus ist nicht zu den Blinden und sagt, wie es für die Kultur eigentlich üblich ist, also zeig mir mal, wie sieht dein Leben aus, was hast denn du alles verbrochen, wo hast denn du Geld geklaut? Ah, boah, du rauchst, das geht gar nicht. Jesus geht an und sagt, was soll ich für dich tun? Es ist nicht das, was wir machen oder was wir nicht machen sollen, was Menschen verändert, sondern es ist immer Gnade von Gott. Es ist immer Gnade von Gott, die uns verändert. Und ich habe das nochmal anders bildlich mitgenommen, die Geschichte. Und zwar habe ich Salz mitgenommen. Und das, was jetzt gerade passieren wird, keine Angst, das habe ich abgesprochen und ich werde auch putzen wieder. und zwar, wenn Jesus betet, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. So nimmt er Salz und das Reich von Gott fällt auf den Boden und es zerstreut sich. Und es gibt eine Riesensauerei und es wird rutschig. Und es verteilt sich sehr gut. Und auch so in dieser Geschichte. Die Leute haben erkannt, dass Gott dahinter steckt. Und die Leute haben angefangen, die Leute, die das Wunder nicht selber an sich erlebt haben, haben angefangen, Gott anzubeten. Und haben gemerkt, wie sich Gottes Reich da verteilt. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich ein Gefäß nehme, einen Trichter draufstelle, und sagt, dein Reich kommt und wir schütten das alles schön da unser Gefäß drin. Das Gefäß kann sein Gottesdienst am Sonntagmorgen, kann unsere Kleingruppe sein, kann unsere Hobbys sein mit dem christlichen Turnverein. Ihr lacht jetzt, aber so ist es doch. Und wir leben völlig in dieser Bubble drin, in dieser Flasche, und sagen und betet immer wieder, hey, Gott schenkt du Veränderung in Amriswil, Gott, hey, du siehst unsere Arbeitskollegen, aber wir leben völlig in dieser Bubble drin und bittet Gott so ein bisschen für unsere Flasche. Und wir gehen nicht aus dieser Flasche raus und wir getrauen nicht, uns aus dieser Flasche rauszugehen und einen Unterschied zu machen. Wir kommen am Sonntagmorgen in die Kirche und gehen unverändert wieder raus. Und wenn die Predigt nicht gut war, dann ändert es nichts an unserem Alltag. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorwurf an uns, sondern offensichtlich auch an mich. Ich wünsche mir einen Ort, wo der Glaube gelebt wird in unserem Alltag unter unseren Chefen. Und wir kommen am Sonntagmorgen da hin und sagen, hey, look, ich stehe nah mit meinem Kollegen, weil ich weiß nicht, wie ich ihm erzählen kann, dass er Jesus braucht. Und wir sind so schnell, uns umzudrüllen und sagen, jetzt bis mal ruhig und sind so langsam hinsitzen und sagen, hey, was ist dein Problem? Und er schreit offensichtlich nach Jesus, er schreit nach Erlösung. Aber wir drehen uns um und sagen, bis ruhig, anstatt uns Zeit zu nehmen, ihn an der Hand zu nehmen, und sagen, hey, look, ich hink selber, hey, look, ich bin auch nicht perfekt. Ich will auch gern hören, was der Jesus sagt. Aber komm, wir machen uns zusammen auf den Weg und suchen den Jesus. Und wir nehmen den an der Hand und sagen, hey, die Leute, die um uns rundherum sind, fragen wir einfach, hey, helfen uns doch, den Jesus zu finden. Oftmals drehen wir uns einfach um und sagen, bis ruhig, ich will hören, was Jesus mir sagt. Anstatt anzusitzen und zu sagen, komm, wir suchen zusammen den Jesus. Wir wollen zusammen Gott erleben. Und wir leben in unserer Bubble drin, in unserer Flasche drin. Und ja, eigentlich vorgehabt, um die kaputt zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen nicht immer alles kaputt machen, damit etwas Neues entstehen kann. Sondern ich glaube, dass wichtig ist, dass wenn wir Gott in unserer Bubble, in unserer Gemeinde, in unserer Kleingruppe erleben, dass man nicht einfach nur sagt, hey, schau, das war cool, sondern dass man zurückgehen und Salz verstreuen. Und unsere Leute an der Hand nehmen und sagen, hey, schau, ich habe letztens gebetet. Und Gott hat mir gesagt, ich soll dir das und das weitergeben. Oder vielleicht müssen wir es nicht mal sagen, sondern wir machen es einfach. Oder keine Ahnung, was du erlebt hast. Aber wichtig ist doch, dass wir unser Salz nicht einfach in unserem christlichen Dasein haben, sondern dass wir das Salz wieder weitergeben. Und dass wir das Salz raustragen in die Welt. Weil das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, das Salz einfach zu fangen und es schön zu haben, unsere Kirche, unsere Gemeinschaft. Sondern unsere Aufgabe ist doch, das Salz weiterzugeben, zu verteilen, dass Menschen können sehen und erleben, was da passiert und können erkennen, dass Gott ist, dass Gott der ist, der sie liebt. Dass die Leute nochmal neu dürfen das Wunder erleben. Nochmal neu dürfen aufräumen, so wie es Claudia am Anfang gesagt hat. Weil es liegt so eine Freiheit drin. Manchmal müssen wir einen Schritt gehen. Und manchmal braucht es viel Mut, um anzustehen und zu sagen, ich glaube an den Gott und uns nicht abbringen lassen von unserem Umfeld und zu sagen, hey, ich nehme dich an der Hand. Wir gehen zusammen auf die Suche nach dem Jesus. Ich war gestern an der Olma und ich gehe nicht gerne an so Messen, wirklich nicht. Und was ich noch weniger gerne mache, ist auf die Bahnen gehen. Ich war gestern das zweite Mal auf so einer Kilbi-Bahn und ich weiß, wieso das zweite Mal war. Wir sind angestanden und ich war nervös. Ich glaube dir gar nicht. Und wenn ich nervös bin, dann fange ich einfach an, Sachen zu erzählen. Oder ich fange einfach an zu reden. Vielleicht, darum fällt mir das Predigen vielleicht so einfach, weil ich einfach anfange zu erzählen. In dem Moment vor der Achterbahn ist es natürlich nur Blödsinn gewesen. Aber ich gehe auf die Achterbahn und es schlägt einem um, links und rechts und du weißt immer, unten und oben ist und Und du kommst aus dieser Achterbahn runter und der Moment, wo du absteigst, fühlt sich da an, als würdest du fliegen. Der Moment, all der Mut, was es braucht, an die Kasse zu gehen und zu warten, bis endlich mal die Fahrt von der vorherigen vorbei ist und da zuzuschauen, was mich fast umbringt und nachher auf die Bahn und das selber zu erleben, was mich auch fast killt und dann anzustehen und merken, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlimm gewesen und eigentlich ist es schön da zu sein. Und was will ich mit dieser Geschichte sagen? Manchmal braucht es extrem viel Mut, jemandem von Jesus zu erzählen. Jemandem an der Hand nehmen und ihm zu sagen, hey, schau, komm, wir gehen zusammen auf die Suche nach dem Jesus. Und vielleicht ist es währenddem, denkst du, nein, das ist so, nein, ich komme nicht. Nein. Und du bist vielleicht, hast das Gefühl, du erzählst nur Blödsinn. Und plötzlich erzählt er dir, dass er Gott begegnet ist. Und du kommst langsam am Boden an, nach dieser Achterbahnfahrt. Und merkst, hey, so schlimm ist es eigentlich gar nicht gewesen. Und du kommst an und fühlst dich beflügelt von dieser Gnade, weil Gott gewirkt hat in deinem Leben. Weil Gott dich braucht. Weil Gott dich brauchen will. Ja, und Vater, ich möchte dir Merci sagen für das, dass du uns ausrüstest mit deiner Gnade und uns immer wieder zeigst, wo das Menschen sind, wo wir uns Zeit nehmen, sie an der Hand nehmen und zu dir führen. Und ich bitte dich um Mut und um Kraft, das einfach auch immer wieder zu machen. Vater, ich möchte Merci sagen für deine heilende Kraft, die Veränderung hat. Nicht, weil wir es machen können, sondern weil es du kannst machen. Und weil wir daran glauben, dass du Veränderung kannst machen in unserem Leben und vor allem in unserem Umfeld. Amen.